Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
Sonntagvormittag, kurz nach neun, das Sonntagsfrühstück. Heute mit einem Gast, den ich gar nicht groß vorstellen muss. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen, Dieter Nuhr.
Ja, da bin ich. Ja, hallo. Ich freue mich sehr.
Ich hatte es ehrlich gesagt ein bisschen befürchtet, dass das nicht so Ihre Zeit ist.
Nee, nicht so richtig, glaube ich. 9 Uhr ist nicht so, es ist einfach nicht, es hat sich anders ergeben in meinem Leben. Ich bin Abendarbeiter, ich bin ja Schichtarbeiter. Ich trete abends auf und bin dann dementsprechend auch nicht sehr früh im Bett, also selten vor 2 Uhr. Und dann ist 9 Uhr nicht meine Hauptlebenszeit. Also selbst wenn ich wach bin, bin ich das, glaube ich, nur oberflächlich.
Das Schöne ist, liebe Antenne-Bahnhörer, der Mann ist ausgestattet mit reichlich Kaffee für die nächsten 2 Stunden und wir müssen uns keine Sorgen. Ich hoffe, dass meine Fragen nicht so langweilig sind, dass Sie einfach einschlafen. Schön, dass Sie da sind. Der Sonntagvormittag heute auf Antenne Bayern mit Dieter Nuhr. Ich möchte Ihnen zum Einstieg gleich mal gratulieren, denn Sie sind letzten Monat ausgezeichnet worden mit dem Bayerischen Fernsehpreis. Schön, ich gratuliere.
Ja, ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Ich kriege gerne Preise. Ich stelle die dann ins Gästeklo immer. Und da finde ich, ist das ganz schön, wenn man da so eine Wand hat. Aus 2 Gründen. Erstens, pinkeln müssen sie alle und dann sehen die Leute die Preise. Und das Zweite ist, man merkt immer direkt, wenn Stehpinkler anwesend waren, weil die haben die Preise nicht gesehen, die haben sie dann im Rücken. Und das ist eine Sauerei, das wird direkt sanktioniert bei uns.
Sie haben sich selber dann mit Markus Söder fotografiert, ein kleines Selfie auf Ihrem Insta-Account und auf X, da lacht er schon. Was ich mich gefragt habe, wenn man jetzt als Kabarettist, als Politischer sich ja doch auch gerne lustig macht über Menschen wie Markus Söder, wie begegnen die einem denn privat? Sind die dann nett oder denken Sie, boah, gehen Sie bloß weg, Herr Nuhr, lassen Sie mich in Ruhe?
Ich habe Markus Söder in einer Talkshow kennengelernt. Und ich dachte an dem Abend, als ich da hinging, ach du Scheiße, ich hatte am Abend vorher in meiner Sendung eine Nummer über ihn gemacht. Und er kommt auf mich zu und sagt, Herr Nuhr, ich finde das gut, was Sie machen. Und ich sage, Gott sei Dank, dann haben Sie die Sendung gestern nicht gesehen. Und er meinte, doch, aber das gehört doch dazu. Und das fand ich sehr souverän, muss ich sagen.
Sehr.
Ja, das war einfach, der Mann ist absoluter Profi und er weiß, dass es dazu gehört und dass es keine Ehrenrührigkeit ist, in einer humorigen Nummer vorzukommen. Ich fürchte sogar, dass er weiß, dass es besser für ihn ist, wenn er in humorigen Nummern vorkommt, als wenn er gar nicht vorkommt.
Mhm. Gibt es Politiker, die einfach gerne hätten, dass sie richtig gerne haben?
Ja, man trifft ja doch einige so. Mit der Zeit kommt das vor, aber bei irgendwelchen Events in Talkshows oder was weiß ich, trifft man die Leute dann. Und die Bandbreite ist eigentlich genauso wie unter ganz normalen Menschen, also sprich Straßenbahnfahrern oder Neurochirurgen. Mhm. Ich glaube, die Anzahl der Menschen, die geliebt werden wollen oder die Anzahl der Menschen, denen das egal ist, die ist exakt gleich hoch wie unter Metzgern und Friseuren.
Das stimmt, da haben Sie schon ja was sehr tiefphilosophisches und psychologisches gesagt, weil am Ende wollen wir alle irgendwie gern gehabt werden, ne?
Ich auch, ja. Finde ich auch schön.
Ja, ich auch. Finde ich auch schön.
Deswegen geht man wahrscheinlich sogar auf eine Bühne oder ins Radio, weil man möchte, dass einem die Leute zuhören und dass sie einen mögen dafür.
Dazu habe ich eine psychologische Theorie. Wollen Sie die hören?
Ja, gerne.
Ich glaube, dass in der Entertainment-Branche, also egal ob jetzt im Kabarett, in der Schauspielerei, im Radio, im Fernsehen, ganz viele nicht gesehene und nicht gehörte Kinder arbeiten.
Das kann passieren, ja, das kann sein. Das ist möglich, ist bei mir jetzt auch so. Ich hatte einen sehr, sehr lautstarken Bruder und habe dann selber gerne im Kinderwagen gelegen und habe stundenlang mit den Füßen gespielt, wie meine Mutter zu berichten wusste. Mhm. Und vielleicht hole ich das jetzt alles nach, was ich damals zwischen den Zähnen nicht gefunden habe.
Ja, mit den Füßen spielen Sie heute nicht mehr?
Nicht, wenn ich Radiointerviews mache oder so, sondern nur privat dann.
Solange die Beweglichkeit noch da ist, ist doch super.
Ich komme noch dran.
Herr Nuhr, mit welchen 3 Attributen würden Sie sich beschreiben, wenn ich Sie frage, Dieter Nuhr, was ist das für ein Typ? 3 Worte.
Das sind so Fragen. Eigentlich ganz schlimm, weil eben genau das so die Unterkomplexität ist, die Medien dann erzeugen. So, wie sieht er sich selber?
Ich weiß. Steht
dann
da, tut mir jetzt schon leid.
Ja, steht dann da so in der Bildzeitung. Er sieht sich selbst als. Ja, und dann ist es das und so, ne? Ja, ich bin mittelgroß,
gut.
Ehemaliger Abiturient. Und das sind ja schon 3 Worte.
Eigentlich ja. Mhm.
Also kann ich mir das Dritte sparen.
Die Frage. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen erleichtert, weil immer wenn ich, wir haben uns ja noch nie getroffen, und immer wenn ich so, ich weiß auch nicht, ich habe so eine innere Ehrfurcht vor politischen Kabarettisten, weil ich immer Angst habe, ich stelle wahnsinnig doofe Fragen, aber sie sind mir jetzt schon so wahnsinnig sympathisch, deswegen bin auch ich ein bisschen erleichtert und entspanne mich. Und sie haben super reagiert gerade.
Das ist mehr, als man erwarten kann, finde ich, als Gast.
Finde ich auch. Das Sonntagsfrühstück heute Vormittag mit Dieter Nuhr. Herr Nuhr, wir leben in absolut historischen Zeiten, jetzt seit geraumer Zeit. Sind Sie noch Optimist, was die Welt angeht?
Ja, in historischen Zeiten haben sie ja alle gelebt damals, ne? Selbst Ludwig der 14. oder so, waren alles irgendwie historische Zeiten. Ich glaube, ich hab mal so eine Zeit lang eine Kolumne in meiner Sendung gemacht, da habe ich in Zeitungen reingeguckt von vor 50 Jahren oder so. Und das Interessante ist, dass die Krisen gar nicht damals weniger waren als heute. Man muss sich das mal vorstellen, was so in den 60er, 70er Jahren, da war Bürgerkrieg in Irland, Diktatur in Griechenland und in Portugal, Krieg in Vietnam, Kalter Krieg sowieso mit ständiger Eskalationsgefahr zum Atomkrieg und Rhetorik, die dazu die da mehr als gefährlich klang. Und mit all dem sind wir aufgewachsen. Wir fanden das normal. Das war wieder eine Bombe in Dublin, in Belfast oder so. Und dann war man, dachte man, ja, das gehört halt so dazu, ne? Man ist dann als Kind ja auch wenig geschockt, weil man nimmt die Welt, in der man aufwächst, ja als normal wahr. Und es gab keine sozialen Netzwerke, in denen das ausgewalzt wurde. Man las morgens Zeitung vielleicht, wenn es hochkam dann als Jugendlicher oder als Erwachsener. Und abends kam dann noch vielleicht die Tagesschau dazu. Und dann war es wieder gut. Den Rest des Tages war ganz normales Leben. Und ich glaube, das ließ einen die Welt damals als heiler erscheinen, als sie war. Und dadurch, dass wir heute durch diese Smartphones, die wir alle mit uns führen, den ganzen Tag mit dem Scheiß dieser Welt konfrontiert werden, passiert genau das Gegenteil. Wir überbewerten das, was in der Welt vor sich geht, als Dauerkrise. Und damals in den 70er Jahren bin ich noch aufgewachsen mit dem Hinweis, bald kommt eine neue Eiszeit. Und jetzt erwärmt sich das Klima und alle tun so, als hätten sie Lösungen für Probleme. Lösungen, die es meines Erachtens nicht gibt, zumindest nicht bei uns. Das ist ein weltweites, globales, gibt es Bedarf an Lösungen. Und wir tun immer so, als wenn bei der nächsten Landtagswahl in Hintertupfingen über das Weltklima entschieden würde. Und das ist das, was uns krank in der Birne macht und was uns möglicherweise auch glauben lässt, die Welt sei schlimmer als je zuvor, was sie definitiv nicht ist. 8,5 Milliarden Menschen leben auf dieser Welt jetzt, weil unsere Landwirtschaft so gut geworden ist, weil die ärztliche Versorgung so gut geworden ist. 90% aller Mädchen weltweit gehen in eine Schule. Das ist unvorstellbar gewesen in meiner Jugendzeit, dass es sowas gibt. Und viele Dinge sind besser. Und wenn man Europa verlässt, und das mache ich relativ häufig, dann merkt man, dass die Welt sich in einer Aufbruchsstimmung befindet. Egal wo, in Indien, in China, in ganz Asien, in Afrika natürlich weniger, weil Afrika anders tickt als der Rest der Welt. Und in Südamerika ist eigentlich, man hat immer das Gefühl, die Zukunft wird aber besser. Die Zukunft wird besser werden als das, was wir in der Gegenwart haben. Und genau das ist der Unterschied zwischen Europa und dem Rest der Welt. Wir lassen uns von den sozialen Medien dazu animieren, zu glauben, alles wird schlechter. Wir haben natürlich auch am meisten zu verlieren, das stimmt.
Das ist interessant, ich hatte vor ein paar Monaten, es ist fast schon ein Jahr her, ein langes Gespräch mit einem der bekanntesten europäischen Zukunftsforscher und der hat das Gleiche gesagt wie Sie, nämlich, dass wir hier in Deutschland so ein bisschen so in so einer Bubble sind und denken, alles geht unter, aber wenn man mal rausgeht aus dem eigenen Teller sozusagen und man überschreitet den Tellerrand, dann ist die Stimmung in der Welt eine viel positivere als bei uns im Land. Woran liegt das? Ist das so ein bisschen die German Angst oder ist das deutsche Mentalität?
Also erstmal sind wir immer noch Romantiker, davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir mögen das Drama, wir mögen die Emotion, ganze politische Bewegungen fußen auf Untergangsängsten und so weiter. Das ist eine deutsche Kontinuität, die wird weitergegeben. Natürlich hat das damit zu tun auch. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir natürlich jetzt über Jahrzehnte hinweg ganz weit vorne waren. Wir sind aus der totalen Zerstörung 1945 rausgekommen, haben dann über Hungerzeiten hinweg aufgebaut und die nächste Generation nimmt das Aufgebaute gerne an und die dritte hadert damit und so ist es. Und das ist meine, diese dritte. Und wir waren so diese grüne Gründergeneration, die gesagt hat, oh, die Welt geht unter. Wir waren ja auch schon die letzte Generation. Also es ist ja nicht die letzte Generation, die lebt gerade, sondern wir, das ist ja schon die nächstletzte, ja. Und wir sind ja auch schon gestorben. So, ich habe das einfach, ich bin jetzt nur seit 60 Jahren schon, wenn ich sterbe, ich bin so oft gestorben, dass ich nicht mehr daran glaube, dass ich überhaupt sterblich bin. Und ich glaube einfach, dass das, wir haben wohlstandstechnisch einfach mehr zu verlieren als andere. Mhm. Und wir nehmen das für granted. Wir nehmen das einfach, also wir nehmen den Wohlstand als ein Grundrecht wahr. Und das ist der größte Fehler, den wir gerade machen. Wir glauben, wir können Wohlstand durch Verteilung erreichen. Wir nehmen es einfach denen weg, die ihn haben, und geben es den anderen. Und dann ist doch gut. Und das ist auch, mag sein, dass das stimmt in einer Gruppe von 8 Personen, die um ein Lagerfeuer rumsitzen. Aber eine Gesellschaft kann man so nicht organisieren. Hm. Und dieses Gefühl, dass man den Wohlstand immer wieder neu erarbeiten muss, das ist, glaube ich, verloren gegangen schon bei uns. So. Und dann ist man beleidigt, wenn es abwärts geht. Ich glaube, dass da einerseits diese romantische Ader eine Rolle spielt, auf der anderen Seite ist da auch eine große Kulturarroganz, die glaubt, man hat ein Grundrecht darauf, auf ein anständiges Leben. Und da lacht der Inder uns natürlich aus, weil der sagt, nee, wir machen das hier anders. Wir kämpfen vom ersten Lebenstag an für ein anständiges Leben. Und es besteht auch die Gefahr, dass wir nicht erfolgreich sind. Ja.
Absolut. Dieter Nuhr, mein Gast heute Vormittag im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Es werden immer so die großen Staatsmänner, sind auch aufgewachsen in den 60er, 70er Jahren. Es werden so oft große Staatsmänner hergenommen. Frauen in der Politik spielten in dieser Zeit, muss man auch so sagen, überhaupt keine große entscheidende Rolle, zumindest nicht in Deutschland. Sprechen über Willy Brandt und Helmut Schmidt. Sind das so die Köpfe, die heute fehlen in der deutschen Politik? Wünschen Sie sich die manchmal zurück? Also nicht, dass Sie damals vielleicht bewusst wahrgenommen haben, aber man lernt ja auch ein bisschen in der Schule. Ja?
Doch, das war ja schon so meine Jugendzeit.
Ja, ja, stimmt. Also
die Brandwahl war so die erste, an die ich mich überhaupt erinnere, weil wir damals...
Ich habe Sie jetzt jünger gemacht, als Sie sind. Das war ein Kompliment.
Ja, das ist sehr liebenswert, ja, aber es hilft nicht. Es führt nicht zur Zellverjüngung bei mir. Brand war so in der Schule die erste Wahl, an die ich mich erinnere, weil das die erste Wahl in Deutschland war, wo ein Popstar gewählt wurde. Ne, das war schon so eine Figur, der Brand war so eine Popfigur. Und in der Schule wurde das von den 13-Jährigen gefeiert. So, und keine Ahnung, hinten von Tuten und Blasen, was Politik angeht, aber wir fanden den alle super. Ne? Der war einfach, das war so ein guter Onkel. Und ich glaube eigentlich gar nicht so sehr, dass diese Köpfe heute fehlen. Ich glaube, dass diese Köpfe heute dekonstruiert werden den ganzen Tag von den Medien, von den sozialen Medien natürlich auch. Ich glaube, dass jemand heute gar nicht mehr die Möglichkeit hätte, zu so einer Instanz zu werden, wie sie Helmut Schmidt war. Helmut Schmidt war so ein Mensch, den hat dann keiner mehr getraut, sich zu hinterfragen. Der saß dann mit der Fluppe noch vor kurzem ja im Fernsehstudio und gab so Statements ab, die so kamen. Wie ich verteile 10 Gebote auf dem Berg Ararat. Ja, so kam das runter. Und ich glaube, dass man heute gar nicht mehr die Möglichkeit hätte, so ein Standing zu erreichen, weil man schon direkt am Anfang würden so viele investigative Journalisten losgehen und sich fragen, was hat er eigentlich mit 13 in der Schule erzählt? Und dann findet jemand einen Zettel im Tornister. Oder so. Und
super interessant.
Ja, und So ist das eigentlich heute so, dass wir in unserer Art alles zu hinterfragen und zu kritisieren und so, was ich jetzt wieder nicht kritisieren will, weil natürlich hat das sehr viele positive Seiten, dass wir nicht mehr autoritätsgläubig sind und so weiter und so fort. Das ist alles schön und gut. Nur brauchen wir auch ein paar Gestalten eigentlich, an denen man sich reiben kann und an denen man sich orientieren kann. Und wir geben den Menschen gar nicht mehr die Gelegenheit dazu, zu solchen Figuren heranzuwachsen.
Wobei es ja eine Menge Reibung auch gibt in der aktuellen Regierung, auch mit dem deutschen Volke, oder empfinden Sie es anders?
Ja, da gibt's genug Reibung, ja. Wir haben auch, ja, in der Tat, jetzt muss ich mich selber auch ein bisschen korrigieren. Natürlich hat man den Eindruck, dass in dieser Regierung so viele Laien sitzen wie noch nie zuvor. Das liegt auch daran, dass alles demokratischer geworden ist. Heute kann man als Kinderbuchautor Wirtschaftsminister werden. Also früher hat schon mal jemand gefragt, ob derjenige, der das Amt übernimmt, das Wort auch schreiben kann. Und das kann,
was ja gut
das
für
kann,
Sie ist als Kabarettist, ne? Gibt ja Futter auch.
Naja, als Schriftgelehrter kann Herr Habeck das natürlich auch, aber er hat natürlich nicht ansatzweise eine Vorstellung. Der lernt jeden Tag. Ich würde dem unterstellen, dass er das lernen will. Ich glaube, dass das ich finde den angenehm, ich finde den sympathisch, den Mann, aber er hat halt von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt, als er anfing und jetzt haben wir 3 Jahre in seiner Ausbildung gesteckt und so richtig geholfen hat es auch nicht, habe ich so den Eindruck. Und so haben wir das bei ganz vielen Politikern, dass man denkt, was machen die da, warum fühlen die sich befähigt, diesen Job zu machen? Das ist das, was mich am allermeisten überrascht heute, dass die Leute keine Grenzen mehr für sich selber kennen. Das ist jetzt die Generation, die herangewachsen ist von Eltern, die den Kindern gesagt haben, sie sind die Könige der Welt, vom ersten Lebenstag an. Lass dich nicht davon abbringen, du bist großartig, hat man denen gesagt. Und die gehen so weit und glauben das und trauen sich das Amt des Wirtschaftsministers zu, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, wie Wirtschaft funktioniert. Und das trifft auf ganz viele Themen zu, das auf Themenbereiche zu, dass da jetzt Menschen sitzen, die sich alles zutrauen. Das ist auch, glaube ich, eine Erziehungsgeschichte, dass man den Kindern nicht mehr beibringt, auch wo ihre Grenzen sind. Ja.
Ist ja angeblich auch eine Ursache für Narzissmus, sagt man in der Psychologie.
Ich bin gar nicht ganz sicher, ob es das Krankheitsbild überhaupt noch gibt, weil wenn alle eine Krankheit haben, ist es ja wahrscheinlich irgendwann sowas wie Gesundheit. Ne?
Ja, da können wir ein bisschen drüber nachdenken. Dieter Nuhr heute Vormittag, mein Gast im Sonntagsfrühstück. Die Menschen warten jedes Jahr sehnsüchtig auf ihren legendären Jahresrückblick. Der wird aufgezeichnet am 16. Dezember im altehrwürdigen Friedrichstadtpalast in Berlin. Natürlich lange, lange ausverkauft. Vielleicht können wir aber schon mal so eine kleine Vorspeise den Menschen hier an dieser Stelle reichen, wenn sie Lust haben. Was hat Sie denn in 2024 am allermeisten geärgert?
Ach Gott, da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen kann. Also ich bin...
Kann ja auch was Privates sein.
Für mich persönlich, ich bin Tourneekünstler, ich bin viel unterwegs und mich ärgert, glaube ich, eine der Sachen, die mich persönlich jetzt am meisten ärgern aus meiner Alterserfahrung heraus. Nicht, dass mir jetzt wieder vornimmt, jemand vorwirft, ich sehe mich selbst als Mittelpunkt des Universums. Aber wenn es darum geht, dass meine Persönlichkeit, Erfindlichkeit angeht, dann ist es die, dass man nicht mehr vorwärts kommt. Dass man zunehmend Freiheitseinschränkungen dadurch hat, dass man einfach das Land nicht mehr durchschreiten kann innerhalb einer gewissen Zeit. Also wenn ich Tour habe, bin ich morgens losgefahren und war abends da. Selbst wenn das sehr weit entfernt war, darauf kann ich mich nicht mehr verlassen. Ich muss einen Tag vorher losfahren, weil ich nicht weiß, ob im Stellwerk Oberhausen irgendein Schlumpf die Weiche blockiert oder ein Eumel auf der Leitung sitzt oder so. Ja, die Flugzeuge gehen sowieso, wann sie wollen. Die meisten gehen gar nicht mehr. Die benutzt man ja auch deswegen, weil man verzweifelt ist, weil man nicht mehr anders vorwärts kommt, fängt man an, Flughäfen aufzusuchen und durch die Welt zu fliegen. Auch das funktioniert nicht mehr richtig. Mit dem Auto steht man in einer Baustelle, an der niemand baut. Und zwar seit Jahren. Ich feiere dann die A3 sehr viel runter. Man denkt irgendwie, warum stehen die Barken? Ich meine, Theorie ist ja, dass die kein Lager haben für diese Barken. Und dann stellen die einfach irgendwo auf die Autobahn und warten ab, was passiert. Ne? Bis die wieder irgendwo gebraucht werden, die Barken. Und dann werden die wieder abgebaut. Und der Verfall der Bundesrepublik, das ist übrigens keine Erfindung dieser Regierung, da hat die letzte Regierung mit angefangen und auch schon die Regierung, geht zurück bis zur Regierung Kohl, glaube ich, dass man das Gefühl hat, diese Regierung ist, dieses Land ist im Verfall begriffen und man kommt nicht mehr vorwärts und selbst jetzt die Grundvoraussetzungen müssen überhaupt erst wieder geschaffen werden, um ein konkurrenzfähiges Land zu werden. Ja, das ärgert einen dann schon im Alltag auch, wenn man das als persönliche Erfahrung dann abspeichern muss, dass man sagt, nee, hier geht nichts mehr. Hier ist einfach, ist vorbei.
Ich erinnere mich, ich komme auch aus Nordrhein-Westfalen und ich bin die Strecke München-Witten bei Bochum früher in 4,5 Stunden gefahren. Heute schaffe ich es nicht mehr unter 7.
Ja.
Egal wann ich fahre, das finde ich auch ganz interessant. Oder das Zeitraumkontinuum hat sich irgendwie verändert. Das könnte natürlich auch sein.
Nur ist es in Bayern wahrscheinlich auch schwer beizubringen, dass man überhaupt nach Witten fahren muss. Ne?
Das aber, kann natürlich sein, ja.
Aber das ist natürlich, weil als jemand, der aus Witten kommt und dann bei Antenne Bayern das
Sonntag.
Es geht. Das ist doch mal wirklich, das spricht doch für eine Weltoffenheit, die ist da kaum noch zu toppen. Ne?
So nämlich. Wenn
jetzt noch die Abendsendung von einem gemacht wird, weiß ich nicht, aus Salzgitter oder so. Das
wäre ein Knaller.
Das wäre dann das wär der Gipfel. Knaller. Völlig dialektfrei.
Worüber haben Sie sich denn am meisten gefreut 2024?
Ach, über so viele Sachen. Ehrlich gesagt, ich mache im Moment ziemlich viele Ausstellungen. Und,
genau. Sprechen wir gleich drüber.
Hab sozusagen einen zweiten Beruf dazu bekommen. Ich wusste das nicht, dass das geht. Ich bin ja Kunststudent gewesen und habe immer Kunst gemacht. Neben dem, was ich auf der Bühne mache, habe ich immer noch Kunst gemacht. Und das habe ich so für mich gemacht. Und irgendwann ist das dann eskaliert. Da haben Leute was gesehen, wollten was ausstellen. Und dann ist das immer mehr geworden. Und dann habe ich dieses Jahr im Kunstforum in Wien ausgestellt. Und das ist so ein Raum für zeitgenössische Kunst auch, wo man denkt, irgendwie dafür hätte ich mir mit 25 den linken Arm abgeschnitten. Dann, ach so, meine Galle ist raus. Das ist übrigens auch sehr gut. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil das war...
Interessant.
Ja, darüber müssen wir viel öfter reden, weil die Galle, falls irgendeiner der Hörer hier jetzt oder der Hörerin oder der Hörenden gehörten, zugehörten, einen Gallenstein hat, dann würde ich sehr empfehlen, den rauszunehmen. Ich hatte keinerlei Beschwerden. Man hat mir nur gesagt, lass mal lieber rausnehmen. Ist nicht gut, kann karzinogen werden über die Jahre und so. Und das ist jetzt mal echt ein lebensverändernder Tipp, weil bei mir haben sie dann einen halben Eimer Eiter rausgeholt. Den hatte keiner gefunden vorher. Und die Galle war schon kaputt und so. Und dann ist das alles entfernt worden. Und seitdem fühle ich mich persönlich so viel besser und energiereicher wieder wie 10 Jahre zuvor. Und kann das nur jedem empfehlen. Raus mit dem Scheiß. Organe, die keine Miete zahlen, gehören nicht in einen Körper.
Punkt. Dieter Nuhr, mein Gast heute Vormittag im Sonntagsfrühstück. Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind nicht nur Kabarettist und Moderator, sondern auch Fotograf und bildender Künstler. Sie sind Maler. Ab heute ist Ihre Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum zu sehen mit dem schönen Titel »Woanders ist überall«. Und ich habe mir mal ein Zitat stibitzt von Ihrer Internetseite. Es muss erlaubt sein, die Welt nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt ihres baldigen Untergangs zu betrachten. Und dennoch ist die Verletzlichkeit unseres Lebensraumes immer in unseren Hinterköpfen auf Reisen und zu Hause. Und da schwingt hier eine wunderbare Form von Sensibilität mit, die viele Menschen Ihnen vielleicht so gar nicht zugetraut hätten. Und auch eine Melancholie. Da kämpft er jetzt schon mit dem Lachen, ist ja wohl. Also, Herr Nuhr, was bringen Sie mit auf die Ausstellung? Erzählen Sie mal ein bisschen.
Ja, das mit der Sensibilität ist, glaube ich schon, dass ich eine Sensibilität habe. Ja, ich verfüge
das
über eine.
Das glaube ich auch.
Und die ist auch ziemlich tiefgehend. Ich bin ja linksgrün sozialisiert worden. Ich bin einer dieser Ökos aus den 70er Jahren, die so alles ganz sensibel angefasst haben. Und dann ist mir irgendwann die Realität dazwischen gekommen. Ja, ich bin immer noch ein großer Freund der Sensibilität, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen realistisch sein und man muss es schaffen, seine Sensibilität nicht in den Mittelpunkt des Universums zu stellen. Das fehlt mir heute manchmal, dass manche Leute ihre eigene Empfindung, gerade in den letzten Jahren ist das ja extrem geworden, ihre eigene Empfindung als den Maßstab für alle sehen. Ne? Und das geht mir auf den Sack, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Aber grundsätzlich, was bringe ich mit in der Ausstellung? Ich bringe Bilder mit aus aller Welt und von zu Hause und die konfrontiere ich miteinander. Das heißt, ich habe Bilder aus meinem Lebensraum Rhein-Ruhr. Also sprich, ich bin in Wesel geboren, bin in Düsseldorf aufgewachsen, habe in Essen studiert und wohne jetzt 2 Autominuten von der Ruhr entfernt. Das ist so mein Lebensraum. Und da mache ich Bilder und diese Bilder verschwinden im Kopf immer wieder. Man muss immer wieder neu erleben und neue Bilder sich schaffen, weil die alten Bilder, wenn man sich an Reisen von vor 10 Jahren erinnert, dann wird das immer weniger, immer weniger, immer weniger. Ne, dann bleiben so Versatzstücke. Und das, was übrig bleibt von den Bildern, das versuche ich ein bisschen mit meinen Bildern, die ich dann mache und an die Wand hänge, festzuhalten. Also die Bilder, die im Verschwinden begriffen sind, festzuhalten und auch das Verschwinden sichtbar zu machen, indem ich Bilder formale indem ich den Bildgegenstand auftauchen und lasse wie eine Erscheinung, dass er so ein bisschen verschwindet, wieder ein bisschen nach vorne kommt. Und all das, für mich sind das Bilder vom Verschwinden der Bilder. Und das ist ein sehr schöner Vorgang. Der hat natürlich eine Melancholie. Ich bin auch ein durchaus melancholischer Mensch. Lebe das nun nicht unbedingt so in der Öffentlichkeit aus, wenn es um meinen Wortwitz geht, weil ich glaube, es ist nicht Aufgabe der Satire, Melancholie in die Welt zu tragen. Aber es kommt übrigens auch in meinem Bühnenprogramm durchaus vor, dass es melancholische Momente gibt, traurige Momente auch und so. Aber ich möchte die Welt nicht noch um weiteren Weltschmerz bereichern, weil eben das Zitat ist mir ein sehr wichtiges. Es muss erlaubt sein, die Welt nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt ihres baldigen Untergangs zu betrachten. Das bedeutet für mich auch, dass ich in die Welt hinausfahre und auch durchaus einfach mal fasziniert bin und staune, ohne mir darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt in 10 Jahren alles noch so da ist. Ja? Dinge verändern sich und ich bin eben nicht der klassisch alte weiße Mann, der sagt, die Welt war, als ich 30 war, war die Welt normal und seitdem ist alles schlechter geworden. Das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Ich glaube, dass vieles, vieles besser wird. Und dass ich ein bisschen traurig bin, dass ich das mit 140 möglicherweise nicht mehr erleben werde, weil ich mit 130 sterben werde. Und bis dahin gibt es Ersatzteile für alles. Ja.
Trotzdem sind ja diese beiden Bereiche, auch wenn sie sich gerade aus der Sensibilität herausgeflutscht haben wie ein Aal. Und ich finde interessant, ich muss darüber nachdenken, ob Sensibilität Realität ausschließt. Aber das, da gehe ich mit mir in.
Naja, Realismus, weil die Welt natürlich, wenn man sie realistisch betrachtet, ist das Leben so, man kommt zur Welt, dann irgendwann stirbt man wieder und dann gibt es einfach Jahre dazwischen, die man füllen sollte. Und zwar so, wie es einem sinnreich erscheint. So. Und das ist eine relativ sachliche Sicht auf die Welt, die ich habe. Und die Melancholie entsteht dann beim Machen sozusagen. Also das ist jetzt nicht so, dass Sensibilität und Melancholie, dass das alles unrealistische Gefühle wären. Aber ich neige dazu, die Welt erstmal sachlich zu betrachten und dann die Melancholie zuzulassen. Ja, kann sein, dass es die Reihenfolge ist, die ich hier habe. Ich bin Beamtenkind.
Eine ordentliche Erdung hat ja auch noch nie geschadet. Ne? Eine Bodenständigkeit.
Sagen wir mal so, ein ordentlicher gut. Realismus ist auch schon nicht schlecht. So, gerade wenn es um politische Dinge geht, dann ist es immer ganz schön, wenn man sachliche Argumente anwendet und nicht zu viel Emotionalität. Sonst kommen so Leute wie Trump oder Alice Weidel und geben dem Wutbürger eine Stimme.
Ich würde gerne noch einmal kurz auf diese beiden ja doch sehr irgendwie verwandten, aber doch sehr unterschiedlichen Welten, nämlich die bildende Kunst, das Fotografieren, das Malen, was ja eher auch im Entstehungsprozess was sehr Introvertiertes ist, also wo man so mit sich ist. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt natürlich auch Vorurteile, dass Sie in Ihrem Atelier sitzen, Sie haben so eine französische Mütze auf und schauen irgendwo auf den Fluss. Und das andere ist ja eher sehr extravertiert, das Kabarett und die Moderation, alles, was Sie so im Fernsehen machen und auf Bühnen. Stefanie Stahl, die berühmte Bestsellerautorin, deutsche Psychologin, sagt, man kann nicht gleichzeitig introvertiert und extravertiert sein. Würden Sie dem zustimmen oder sind Sie am Ende beides?
Ich bin das lebende Beispiel dafür, dass das nicht stimmt. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch eigentlich. 90% meiner Arbeit ist introvertiert. Das heißt, auch meine Texte schreibe ich ja zu Hause alleine. Ich sitze dann da, bearbeite mich durch die Medien, versuche Inspiration zu finden für irgendeinen Scherz. Freue mich sehr, wenn mir einer gelungen ist, den ich selber für lustig halte. Und das ist so meine Arbeit an den Texten. Dann die Bildarbeit ist sowieso sehr einsam und alleine und dann gehe ich auf die Bühne und dann bin ich ein extrovertierter Mensch, dann bin ich eine Rampensau, dann gehe ich raus, unterhalte mich mit den Leuten, dann wenn jemand was reinruft, kommt was Spontanes zurück und so weiter. Also insofern ist das der beste Beweis dafür, dass man auch, es gibt ja auch sowas wie gespaltene Persönlichkeiten, da würde ich mich unbedingt zuzählen, was das angeht und halt diese Kategorisierung in Intro oder Extrovertiert halte ich für einen Marketing-Scherz von das ist mir zu wenig. Also als Unterteilung glaube ich auch nicht, dass sich das empirisch belegen lässt.
Ich habe mal gehört, mit den unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen, es wird erst dann gefährlich, wenn es nur zwei sind. Also so Jekyll oder Hyde. Aber wir haben ja alle ganz viele unterschiedliche, unendliche Persönlichkeiten.
Ich glaube, ich habe auch noch ein paar in der Hinterhand. Ja, auf jeden Fall, auf die ich mich im Notfall verlassen kann.
Sehr, sehr schön.
Eine ganze Gruppe, also, die jetzt hinter mir sitzt, aber man sieht sie gar nicht, ne? Komisch, ne? Ein großer weißer Hase ist dabei. Oh, es geht.
Deswegen ist, wer bin ich und wenn ja, wie viele, finde ich eine berechtigte Frage, die man sich in seinem Leben mal stellen sollte.
Absolut.
Oder?
Absolut, ja.
Ab heute zu sehen die neue Ausstellung von Dieter Nuhr im Bayerischen Nationalmuseum. Woanders ist überall und zwar noch bis Dezember, also heute erster Tag und dann geht's weiter noch nach Wien und so. Also sie sind damit ein bisschen auf Tour. Lieber Dieter Nuhr, was wünschen Sie sich für 2025?
Das, was sich alle wünschen. Gesundheit, Frieden, Glück und gute Laune. Und ob das kommt oder nicht, da arbeite ich dran, dass mir das gelingt. Ich glaube erstmal, ich würde mir wünschen, dass sich mehr Leute das als persönliches Problem persönliches Problem annehmen und nicht als Problem der Gesellschaft, sondern sich mal wieder selber für ihr Leben verantwortlich sehen und selber merken, dass ob sie gute Laune haben oder nicht, das ist sehr, sehr stark an ihrer eigenen Persönlichkeit und an ihrer eigenen Herangehensweise an die Welt liegt. Und das würde ich mir wünschen, ein bisschen weniger Anspruchsdenken an die Gesellschaft, ein bisschen mehr Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich habe jetzt keine Angst mehr vor Ihnen.
Brauchen Sie auch gar nicht.
Sie waren ganz bezaubernd.
Danke, Sie auch. Aber ganz ehrlich.
Das ist so ein alter Glaubenssatz. Ich hatte auch, irgendein Persönlichkeitsanteil.
Nee, ich hatte auch gar keine Angst, muss ich sagen. Aber wenn ich gewusst hätte, dass ich welche haben sollte, dann wäre das Gespräch weniger locker gelaufen, als es jetzt war. So war alles für uns wunderbar. Herrlich.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, trotz Sonntagmorgen kurz nach 9. Sie haben tapfer durchgehalten und ich wünsche Ihnen für die restlichen Wochen 2024 und alles, was danach kommt, natürlich von Herzen alles Gute. Ja, Dieter Nuhr.
Das wünsche ich Ihnen aber auch. Ne? Das sollte man nicht vergessen. Tschüss.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.